Liebe Zuhörer unseres Radios, wir haben jetzt so lange Zeit Erklärungen zur Heiligen Messe gehört, was sie bedeutet, die einzelnen Teile. Und wir werden den Abschluss dann bekommen, dass Ite Missa ist, das aus der lateinischen Liturgie geht hin in Frieden, wird die Schlussmeditation heute darstellen und dann noch etwas zur Geschichte, dann auch noch eine Nachbesinnung, wo Schnitzler darlegt, was die Heilige Messe eigentlich für mich persönlich bedeuten soll. Das letzte Wort in der Heiligen Messe spricht wieder die römische Tradition. Ite Missa est. Wenn man es wörtlich übersetzt, und das ist jetzt wichtig zum Verständnis, heißt das, geht hin, ihre gehen, Missa est, mittere senden. Es ist Sendung, es ist Entlassung. Senden, entlassen, es ist Auflösung, es ist ja Sendung. Da hat ja auch die Messe den Namen her, Messe, mittere senden. Der kleine Satz diente im zivilen Bereich als Endformel einer Versammlung, vor allem parlamentarischer Versammlungen. Er wurde aus der Volksversammlung in die Versammlung des Gottesvolkes hinübergenommen. Diese Entlassungsformel wurde schon einmal verwendet, und zwar, wenn die Katechumenen weggeschickt wurden, also jene, die eine Einführung bekamen in den christlichen Glauben. Sie wurde zu unserem heutigen Namen für die Feier des Vermächtnisses Christi, Missa, Missio, Messe. Ein kleines Wort, aber mit viel Problemen. Schwer war die Übersetzung, gehet hin in Frieden. So hat das deutsche Sprachgebiet formuliert, und in anderen Sprachen formuliert man es ähnlich. Der Satz bildet ein versöhnendes, warmes, väterliches Schlusswort. Man möchte ihn gar nicht mehr missen. Aber ist damit der Inhalt des Wortes Missa wiedergegeben worden? Da heißt es doch senden, entsenden. Oder ist die Formel schon so erstarrt, dass man nur noch Entlassung, Ende, Weggehen heraushört und die tieferen Töne von der Sendung in die Welt nicht mehr wahrnimmt? Vielleicht muss man über das Schlusswort noch einmal nachdenken. Vielleicht findet die Übersetzung doch noch eine Möglichkeit, die apostolische Mission aufklingen zu lassen, mit der uns die Messe verabschiedet, und die endzeitliche Dimension ahnen zu lassen, die das Ende der Messe in einen Anfang verwandelt, nämlich den, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Das sind jetzt die Schlussgedanken von Schnitzler in seinem Buch, was die Messe bedeutet. Und er bringt dann eine Nachbesinnung, die es in sich hat. Er vergleicht nämlich die Umbrüche in der Liturgie, wo wirklich bahnbrechende Ereignisse geschehen sind, wo neue Formen der Volksandacht eingeführt worden sind, wo der römische Kanon seine endgültige Gestalt bekommen hat, mit Ereignissen der Geschichte. Und das ist höchst interessant. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich auch sehr berührt davon. Ich möchte es Ihnen zur Kenntnis bringen. Papst Damasus, angeregt von seinem Freund Ambrosius, schuf eine wichtige Liturgiereform. Statt des Griechischen schrieb er das Latein, das heißt die Volkssprache, als Liturgiesprache vor. Und Papst Damasus führte 375 den jetzigen römischen Kanon ein. Dieses gleiche geschichtliche Jahr ist als Beginn der Völkerwanderung in die Geschichte eingegangen. Papst Gregor der Große stirbt 604. Er ist der eigentliche Schöpfer der römischen Liturgie, wohl sogar bis auf einzelne Texte und Kompositionen. Das basilikale Hochamt, das schließlich bis heute lebendig ist, war sein Lebenswerk. Im folgenden Jahrzehnt beginnt der große Aufbruch des Islam. Die Ursprungsländer der Christenheit werden völlig entchristlicht. Um 800 führt Karl der Große unter Hilfe Alcuins die karolingische Liturgiereform durch. Die römische Liturgie löst unter anderem die gallikanische und die spanische ab. Die Gottesdienstweisen der Stadt Rom gelten nun weltweit. Das karolingische Reich wird durch die römische Liturgie wesentlich geeint. 846 erobern die Sarazenen, das werden die wenigsten von Ihnen wissen, für ein halbes Jahr die St. Petersstadt von Rom und bringen den Schatz der Peterskirche nach Nordafrika fort. Allerdings geht das Schatzschiff bei Sardinien unter. Die Normannenzüge, die man den letzten Schritt der Völkerwanderung genannt hat, gehen über Europa weg. Normannen und Sarazenen legen alle Bischofsstädte und Kathedralen, die an den Meer- und Flusshäfen liegen, in Schutt und Asche. 13. Jahrhundert ist geprägt von der Eskalation der Gewalt der mittleren Instanzen, das heißt der Herzöge, Bischöfe, Grafen und Städte. Der Papst schützt die Bischöfe gegen die Übergriffe der Macht durch schärfste Kirchenstrafen. Große Städte liegen jahrelang unter dem Interdikt. Das heißt, es durfte keine gottesdienstliche Handlung mehr vorgenommen werden. Also das war schon eine absolut drakonische Maßnahme. Keine Heilige Messe mehr gefeiert werden, kein Sakrament mehr gespendet werden. Und das für große Städte, die sich einfach diesem Aufruf und den Forderungen Roms nicht beugen wollten und der Kirche. Der Papst des Fronleichnamsfestes, Urban IV., hat Rom nie betreten. Dieses Jahrhundert führt das Fest von Leichnam und seine Prozession ein. Es erlebt unter der franziskanischen Bewegung eine große Romanisierung der Heiligen Messe und des Breviers. Die scholastische Theologie und vor allem Thomas von Aquin haben tiefe Folgen für die eucharistische Frömmigkeit des Volkes. Die Zerstrittenen werden Kirche in straff römisch-liturgischer Einheit. Die Stürme des Reformationszeitalters finden in Manchrinsicht ein Ende durch das Trienter Konzil 1545. Mit Wunsch des Konzils wird die Erneuerung des Missale 1517, des Breviers 1568 und anderes mehr durchgeführt. Mitten in der langsamen Annahme des erneuerten liturgischen Vollzugs beginnen die Kriege, die zum Großbrand des Dreißigjährigen Krieges hinführen. Zunächst 1583 der Krieg um die Absetzung des Kölner Kurfürsten Gebhard Truchseß. In der von Trient her neu gefestigten Liturgie kann das katholische Volk die grausige Zeit überstehen. Das 18. Jahrhundert bringt die geistesgeschichtlich gefährliche Zeit der Aufklärung, zugleich aber eine fruchtbare pastorale und liturgische Erneuerung. Alle seelsorgerlichen Positionen der heutigen Pfarrei haben in dieser Zeit ihren Ursprung. Volksmission, Volksexerzitien, Maiandacht, Erstkommunion, Messerklärung, deutsches Hochamt, Volksgesangsbücher. Diese Zeit endet in der Französischen Revolution und in der napoleonischen Ära. Pfarrei und religiöses Brauchtum überleben, obwohl nur noch wenige Träger des Bischofsamtes sind, und ein 50-prozentiger Priestermangel herrscht. Die liturgische und eucharistische Erneuerung des Heiligen Papstes Pius X. steht vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Fassen wir zusammen. Wenn die Kirche vor schweren Zeiten steht, werden alle Brunnen des Heils in Liturgie und Eucharistie aufgeschlossen. Liturgieerneuerung und Neugestaltung der Messfeier sind also keine Dekorationen, sondern heilsgeschichtliche Ereignisse. Dem Gottesvolk wird der Quell aus den Wunden Christi reichlicher verfügbar gemacht. Dem Gottesvolk, das nach dem Wort des dritten Kanons für das heilige Opfer berufen ist, wird in der Messe Kraft gegeben, die Messe in die Dunkelheit der Welt zu tragen. Soweit die geschichtlichen Darlegungen. Und es ist schon irgendwie interessant, einmal das zu vergleichen, die Durchbrüche in der Liturgie, wo wesentliche Impulse eingegangen sind in die Geschichte, die bis heute nachwirken, und das dann immer auch vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund zu sehen. Da kann man dann diese ganz interessanten Zusammenhänge entdecken. Also die Kirche, die durch die Zeit pilgert, die Zeit, die allerdings alles andere als einfach ist, von Krieg, von Auseinandersetzung oft gezeichnet. Und gerade in dieser Zeit, mein Schnitzler, geschieht oft Liturgieerneuerung und Neugestaltung der Messfeier. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.